Es gab ja so die äußerlichen Kennzeichen, wie du sofort als Swinger erkennbar warst. Enge Röhrlhosen mit sehr hohen Aufschlägen, möglichst. Wenn es das noch gab, Schuhe mit 3 cm dicken Kreppsohlen. Dann musste das Jackett, das war ein Muss, sehr lang sein. Es musste Überlänge haben. Wenn es bis zu den Kniekehlen ging, war es noch besser. Dann musste es zweireihig sein und mit ganz langem, schmalen Revers. Die Krawatte musste ein winziger Knopf sein und es musste eine Strickkrawatte sein. Wenn es eine trikolore Strickkrawatte war, war es natürlich besonders stilecht. Und so sind wir dann rumgerannt in unserer Clique. Es war ein unerhörter Lebenshunger und auch das Gefühl, weiß man, wie es weitergeht? Wie lange man noch lebt? Wie lange der Krieg noch dauert? Das hat schon eine große Lockerung von Moral und Sitte mit sich gebracht. Alles sehr easy going, wie man so schön sagt. Auf der anderen Seite war aber auch eine sehr intensive Stimmung da. Dadurch, dass es wie ein Tanz auf einem echten Vulkan war. Also, wenn man in der Zeit einen Menschen kennengelernt hat, also irgendeine Liebesbeziehung angefangen hat, dann war das ein sich aneinanderklammern, so wie auf dem Floß der Medusa, wo einfach Nähe, Wärme noch eine andere Rolle spielt. Wenn du weißt, du musst nach Russland und da sind die Überlebenschancen nicht sehr groß? Wenn ich an meine Abiturklasse denke, wir waren 19 und von diesen 19 haben 6 überlebt. Das ist schon ein etwas unangenehmer Durchschnitt. Ich hatte einen schwarzen Anzug von meinem Vater an. Und dann hatte ich weiße Knöpfgamaschen, so wie im Stummfilm, und auch so große schwarze Lackschuhe. Dann weiße Handschuhe, einen englischen Bowler-Hat, ein Monokel, bitte, mit 19 Jahren, und einen gerollten Regenschirm. Meine Mutter ist vor mir davongelaufen, weil sie sich gesagt hat, das ist tödlich, wenn der mich anspricht. Und ich bin ihr immer nach. Gnädige Frau, gnädige Frau. Das weiß ich noch. Das war ein Aufsehen in der Leopoldstraße. Und sie? Geh weg, du Dummer, du Idiot. Gnädige Frau, ich bin entzückt. Man muss sich das so vorstellen. Die Stadt war ja in den Kriegsjahren total verdunkelt. Da geht man auf der Straße und pfeift den St. Louis Blues. Das war so, den konnten nur die Eingeweihten kennen. Und plötzlich hört man dann ganz in der Ferne auch jemanden den St. Louis Blues pfeifen. Jetzt kommen die beiden Pfeifenden immer näher aufeinander zu, bis sie sich gegenüberstehen. Ja, und dann fragt man, und, wer bist du? Woher kommst du? Und da war sofort eine unheimliche Solidarität da. Jazz zu mögen war ja auch ein widerständischer Akt. Halbwegs. Ich hasste die Nazis einfach so sehr, und ich konnte das auch damals gar nicht einmal genau definieren. Hasse ich jetzt diese schlecht sitzende braune Uniform? Hasse ich dieses ganze Gebrüll und das Marschieren? Oder ist das tiefer überlegt? Hasse ich sie, weil sie eine zutiefst verwerfliche Philosophie haben? Wenn es eine Philosophie wäre. Ja, das kannst du alles gar nicht so sauber auseinanderhalten. Das ist am Montag so und am Dienstag so und am Mittwoch wieder anders. Nur du weißt, du hasst sie.
Seit ungefähr einem halben Jahr muss in München beobachtet werden, dass sich Burschen im Alter von 15 bis 20 Jahren zusammenfinden und abends die Straßenecken bevölkern sowie die Passanten anpöbeln. Da in letzter Zeit auch HJ-Angehörige von halbwüchsigen Burschen überfallen und grundlos niedergeschlagen worden sind, wurde auf die sogenannten Eckensteher ein besonderes Augenmerk gerichtet. Wie durch die Ermittlungen festgestellt werden konnte, haben sich in München verschiedene Stenzenblasen, wie zum Beispiel die Spitzblase, Glockenbachblase, Auermühlbachblase, Malzhausblase, Rioblase und so weiter gebildet. Bei den Blasenangehörigen handelt es sich vorwiegend um mehrfach vorbestrafte halbwüchsige Burschen, die einer geregelten Beschäftigung aus dem Wege gehen. Sie führen besondere Abzeichen. Teilweise tragen sie auch eine Art Gleichtracht, zum Beispiel Pullover mit dem eingestickten Namenszug der Blase. Lange Haare und saloppe Kleidung sind weitere Kennzeichen. Da die Blasen stets Verwahrlosungsherde sind, ist ihre Ausbreitung bedenklich. Die bisher ergriffenen Bekämpfungsmittel haben keinen nachhaltigen Erfolg gebracht.
26. Januar 1942. Himmler an Heydrich. Chef der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes. Anliegend übersende ich Ihnen einen Bericht über die Swing-Jugend. Ich weiß, dass die geheime Staatspolizei schon einmal eingegriffen hat. Meines Erachtens muss jetzt aber das ganze Übel radikal ausgerottet werden. Ich bin dagegen, dass wir nur halbe Maßnahmen treffen. Alle Rädelsführer, und zwar die Rädelsführer männlicher und weiblicher Art, unter den Lehrern diejenigen, die feindlich eingestellt sind und die Swing-Jugend unterstützen, sind in ein Konzentrationslager einzuweisen. Dort muss die Jugend zuerst einmal Prügel bekommen und dann in schärfster Form exerziert und zur Arbeit angehalten werden. Irgendein Arbeitslager oder Jugendlager halte ich bei diesen Burschen und diesen nichtsnutzigen Mädchen für verfehlt. Die Mädchen sind zur Arbeit im Weben und im Sommer zur Landarbeit anzuhalten. Der Aufenthalt im Konzentrationslager muss ein längerer 2 bis 3 Jahre sein. Es muss klar sein, dass sie nie wieder studieren dürfen. Bei den Eltern ist nachzuforschen, wie weit sie das unterstützt haben. Haben sie es unterstützt, sind sie ebenfalls in ein Konzentrationslager zu verbringen und das Vermögen ist einzuziehen. Nur wenn wir brutal durchgreifen, werden wir ein gefährliches Umsichgreifen dieser anglophilen Tendenz in einer Zeit, in der Deutschland um seine Existenz kämpft, vermeiden können.
Ich bin Mitglied der Nizza-Blase. Unser Versammlungsplatz war der Spitz, unweit der Mariannenbrücke. Unsere Hauptbetätigung war das Abspielen von Schallplatten, Tanz mit den Mädchen. Bei dem Überfall in der Kanalstraße auf die HJ war ich auch anwesend, habe jedoch nicht selbst zugeschlagen. Mir ist bekannt, dass ein Mitglied unserer Blase mit dem Spitznamen Pedro bei allen Fahrrädern von HJ-Angehörigen die Ventile bei den Rädern herausgeschraubt hat. Ein Mitglied unserer Blase hat bei dieser Gelegenheit einen Hitlerjungen geschlagen.
Bei seiner Verhaftung war Heinrich Steigenberger, Mitglied der Nizza-Blase, 17 Jahre alt. Er kam in Einzelhaft. Im März 1941 verurteilte ihn das Amtsgericht München zu einer 3-jährigen Gefängnisstrafe wegen Verbrechens gegen die Volksschädlingsverordnung. Er war angeblich an einem Diebstahl von insgesamt 14 Reichsmark, 60 Eiern und einigen Gläsern Bier beteiligt gewesen. 1942 wurde die Haftstrafe umgewandelt in Haft auf unbestimmte Dauer, dann wurde er an die Ostfront geschickt. Nach dem Krieg musste er seine Strafe weiter absitzen. Aufgrund eines Gnadenerlasses kam er 1947 frei.